RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Nations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Freitag, den 7. April 2017. Die Stimme Nations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nung Nursiah, Pujastuti, Dora und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Indonesien und Großbritannien benutzen die Satelliten, um das illegale Fischen zu bekämpfen. Keine Opfer des Bombenangriffs in St. Petersburg kommen aus Indonesien. Indonesiens Veterinär Medizin Export erreicht 1,4 Milliarden US-Dollar. Indonesien prüft die Möglichkeit zur Zusammenarbeit mit China, um vier Dämme zu bauen. Japan unterstützt BNPB die Technologie zu entwickeln, um dem Erdbeben vorherzusagen. Präsident Jokowi plant, Stadtkapital nach Palangkaraya zu bewegen. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der britische Minister für internationalen Handel, Liam Fox, besuchte Indonesien, um die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen, einschließlich der mit dem See- und Fischereiministerium, zu stärken. Am Donnerstag, den 6. April 2017, stimmte Minister Liam Fox dem Satellitennutzen zu, um das illegale Fischen zu bekämpfen. In seiner Rede sagte Minister Liam Fox, dass das illegale Fischen die Umwelt schade und verschiedene Sicherheitsfragen hervorrufe. Wegen des illegalen Fischens leidet Indonesien unter großem Verlust. Die britische Regierung hat über UK Space Agency und Inmarsat PLC, dem internationalen Partnerschaftsprogramm, im Wert von 8 Millionen Pfund Sterling zugestimmt. Diese Partnerschaft belegt die Verpflichtung der britischen Regierung, die Bemühungen Indonesiens zu stärken, die Vorreiterrolle zu sein, um die nicht gemeldete unregulierte Fischerei zu verhindern und zu beseitigen. Ich habe keinen Zweifel daran, dass diese Partnerschaft das Ministerium für Fischerei und maritime Angelegenheiten als führende Agentur in dieser herausfordernden Aufgabe stellen kann. Minister Liam Fox erklärte weiter, dass der Satellitennutzen in Zukunft die Wohlfahrt und die Sicherheit in Indonesien fördern und die Wohlfahrt für die Indonesian Fisher bringen werde. Die Zusammenarbeit mit Großbritannien war seit 2016 schon da. Das Schiffüberwachungssystem wurde aber erst am 1. April 2017 eingeführt. Durch diese Applikation kann man 200 Fischschiffe mit dem Gewicht über 30 Bruttotonnen überwachen. Während seines Besuchs in Indonesien machte Minister Liam Fox auch ein Treffen mit dem Indonesian Koordinationsminister für Wirtschaft, Darmin Nasution. Es gab keinen Indonesian Bürger unter den Opfern der U-Bahn-Bombenangriff in St. Petersburg, Russland am Montag, 3. April 2017. Das wurde von dem Indonesian Botschafter für die Föderation von Russland und der Weißrussland, M. Wahid Supriyadi, in einem Interview per Telefon mit der Stimme Indonesiens am Donnerstag, 6. April. Botschafter Wahid Supriyadi fügte hinzu, die indonesische Botschaft hatte die Sicherheit ihrer Menschen bestätigt, nachdem sie mit indonesischen Bürgern in ganz Russland kommuniziert und Informationen über Indonesien, die vom Krisenzentrum des russischen Außenministeriums zur Verfügung gestellt wurden, überprüft wurden. Der indonesische Botschafter sagte auch, dass die Situation normal zurückgekehrt sei und die Transportdienste normal sind. Trotzdem forderte die indonesische Botschaft immer noch alle indonesischen Bürger in ganz Russland auf, nach der Bombardierung aufmerksam zu bleiben. Wir hatten uns nicht nur in St. Petersburg, sondern auch in ganz Russland Rundschreiben verbreitet. Wir bitten Sie, vor allem im überfüllten Bereich aufmerksam zu bleiben, auch wenn Sie Hilfe von der Botschaft brauchten. Geben wir unsere Hotlines und unsere vier Stäbe sind bereit zu helfen. In der zweitgrößten Stadt Russlands gibt es 115 indonesische Stadtbürger mit 95 Studenten und 20 Beschäftigten. In der Metro-U-Bahn von St. Petersburg kam am Montag ein Bombenanschlag, der 14 Verluste verursachte und Dutzende verwundet hatte. Doch bis jetzt hatte keine Gruppe für den Angriff verantwortlich gemacht. Generaldirektor für Tiergesundheits- und Viehzucht Iketut Diarmita zeigte Indonesiens Veterinärmedizin-Exportwert im Jahr 2016 die 1,4 Milliarden US-Dollar mit einem Exportvolumen von fast 460.000 Tonnen erreicht. Pharma und Vermischung importiert 17,5%. Das Importvolumen der Tierarzneimittel im Jahr 2016 betrug fast 300.000 Tonnen, was im Vergleich zu den bisherigen 395.000 Tonnen sank. Die indonesische Regierung hat nicht nur ihre Menge verbessert, sondern auch die Qualität der örtlichen Veterinärmedizin von Herstellern, Distributoren bis hin zu den Landwirten, die das Produkt verwenden. Die Regierung betreut weiterhin Veterinärmedizinprodukte, um den Standard der internationalen Good Manufacturing Practices einhalten zu können. Das indonesische Ministerium für öffentliche Arbeit und Wohnungsbau prüft die Möglichkeit, um in Bezug auf den Dammbau die zwischenministerielle Zusammenarbeit mit China durchzuführen. Der indonesische Minister für öffentliche Arbeit und Wohnungsbau, Basuki Hadi Mulyono, sagte, es mindestens 4 Dämme gebe, die durch diese Zusammenarbeit gebaut werden werden. Es seien der Damm Pelosika im Bezirk Konawe in Südost Sulawesi, der Damm Lompatan Harimau in Riau, der Damm Riam Kiwa in Süd Kalimantan und der Damm Jenelata in Süd Sulawesi, erklärte Minister Basuki am Donnerstag vor der Presse weiter. Außer der technischen Zusammenarbeit werde die zwischenministerielle Zusammenarbeit auch die Kredite umfassen. Die Nationale Agentur für Katastrophenminderung BNPB wird mit dem japanischen Erdbebenvorhersageforschungszentrum EPRC zusammenarbeiten, um die Technologien zur Vorhersage von Erdbeben und Tsunamis zu entwickeln. BNPBs Chef für Daten, Informations- und das Presseamt, Sutopo Purwonugroho, sagte vor kurzem, Die zusammen Arbeit wird dazu beitragen, die Agentur das Erdbeben besser voraussagen zu können, da es eine der größten Naturkatastrophen Indonesien droht. Sutopo sagte, dass das Erdbebenvorhersageforschungszentrum EPRC die Mittel hat, um Nachbeben und Tsunamis vorherzusagen, wobei der Einsatz von anspruchsvollen technologischen Geräten, einschließlich Radarsatelliten, GPS-Sensoren und elektromagnetische Wellendetektoren beinhaltet. Die Technologien kommen auch mit einer Vielzahl von Daten, wie Wasserstand, erhalten von den Satelliten der Vereinigten Staaten, Russland, Deutschland und Japan. Die Technologieentwicklung wird voraussichtlich in der International Surface Künstliche Intelligence Communicator führen. Frühwarnungen werden per E-Mail verschickt, auf die mit Smartphone zugegriffen werden kann, einen Tag mit einer Größenordnung von 5 oder mehr. EPRC-Forscher Shigeyoshi Yagishita sagte, dass die japanische Agentur keine Gebühren an die indonesische Regierung erhebt, sobald die Technologie angewendet wird. Das EPRC zielt nur darauf ab, große Datenmengen zu analysieren, die Auswirkungen eines Erdbebens zu minimieren und mehr Leben zu retten. Der Leiter der Agentur für Planung der nationalen Entwicklung Bappenas, Bambang Brojonegoro, sagte, dass Präsident Joko Widodo Plan, die indonesische Landeshauptstadt von Jakarta nach Palangkaraya, Zentral Kalimantan, zu bewegen. Bambang bei der Eröffnung der nationalen Entwicklungsplanungskonferenz 2017 für Zentral Kalimantan in Palangkaraya am Donnerstag 6. April zeigte, dass Präsident Jokowi Bappenas gebeten hatte, technische Studien im Zusammenhang mit dem Plan durchzuführen. Bambang zufolge müssen die Studien durchgeführt werden, weil das Verschieben einer Landeshauptstadt ist keine leichte Aufgabe. Daher müssen die Studien gründlich sein. Jakarta wurde als Staatskapital während der holländischen Kolonialzeit ausgewählt. Der indonesische erste Präsident Soekarno hatte eine Idee, die Landeshauptstadt von Jakarta nach Palangkaraya zu ziehen. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 14.272,26 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.333,60 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.319 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 28 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 76%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, der Kommentar hat heute Dutertes Inlands- und Außenpolitik zum Thema. Der philippinische Präsident Duterte erhielt eine starke Unterstützung von den philippinischen Völkern, als er letztes Jahr die Präsidentschaftswahlen gewann. Bis Dezember letztes Jahr sammelte Duterte bei den Präsidentschaftswahlen 83% der gesamten Stimmen. Nach einer Umfrage, die am Mittwoch, den 5. April, von einer Institution veröffentlicht wurde, ist die Unterstützung für Duterte abgesunken. Jetzt unterstützen nur 76% der philippinischen Volkes den Präsidenten Duterte. Der Umfrage nach ist die Arbeitsleistung der Regierung auch 5% abgesunken. Letztes Jahr vor der Umfrage waren 88% der Befragten über die Arbeitsleistung der Regierung zufrieden. Auf die Bitte von dem Parlamentsabgeordneten Geri Alihano, der das Amtsenthebungsverfahren gegen Duterte vorgeschlagen hat, machte man diese Umfrage. Geri zufolge hat Duterte die Gesetze verletzt. und die Korruption und Schmiergelder begangen. Dutertes Maßnahmen bei dem Kampf gegen Drogenhandel haben auch das Vertrauen der Öffentlichkeit verletzt, da Dutzende Tausend von Menschen wegen seiner Maßnahmen ums Leben gekommen sind. Duterte steht auch in Verdacht, dass er sein Spargeld nicht berichtet. Aber die Abgeordneten im Parlament sind meistens die Alliierten von Duterte. Deshalb werden die Abgeordneten möglicherweise dem Amtsenthebungsverfahren gegen Duterte nicht zustimmen. Außer der Politikfragen müssen Duterte auch vor den kommunistischen Rebellen und muslimischen Kämpfern stehen. Duterte hat versucht, einen ständigen Waffenstillstand mit den kommunistischen Rebellen zu erreichen. Letzten Monat haben die philippinische Regierung und die kommunistischen Rebellen in den Niederlanden sich getroffen. Im Inland ist Präsident Rodrigo Duterte unter Druck. In einem Politikmanöver schickte er militärische Kräfte auf eine unbewohnte Insel im Südchinesischen Meer. Obwohl er China provozieren könnte, das fast die ganze Region beansprucht, setzte Präsident Duterte seine Handlungen fort. Reporter im Militärlager auf der Insel Palawan, die nicht so weit von den umstrittenen Spratly-Inseln entfernt ist, sagte Präsident Duterte, dass er die leere Insel besetzen möchte. Der Umzug soll die militärische Präsenz in den Philippinen in einer Reihe von Atolls von Manila behaupten. Zuerst versuchte Präsident Duterte, eine gute Beziehung ohne Konfrontation mit der China für die Ansiedlung des Südchinesischen Meeresstreits zu haben. Möglicherweise funktioniert der Ansatz von Präsident Duterte nicht gut. Jetzt ändert er seine Meinung, indem er seine militärischen Kräfte in der umstrittenen Region einsetzt. Ein solches Vorgehen von Präsident Duterte, um die Region zu beanspruchen, ist gesetzmäßig genug. Aber es besteht die Gefahr einer offenen Konfrontation mit China. Ein weiteres Risiko ist der Verhaltenskodex, der von der Vereinigung der Südostasiatischen Nationen ASEAN sorgfältig durchgeführt wurde. Dies kann ein neues Problem sein, denn China ist nicht zufrieden mit der Aktion der Philippinen. Obwohl der regionale Streit die bilaterale Frage zwischen den Philippinen und China ist, kann Indonesien in der ASEAN eine wichtige Rolle spielen, um die Konfliktparteien daran zu erinnern, die Verhandlungen statt der Konfrontation zu priorisieren. Soweit Kommentar.
Liebe Hörer und Hörer des Thema Indonesien, wir treffen uns wieder beim Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf Ereignisse vom 7. April. Wir beginnen mit dem Datum vom 7. April 1937, an dem italienische Truppen Albanien angriffen. Zwei Tage davor hatten sie das Militär Italiens und Deutschlands getroffen, um den Angriffsplan Roms in Albanien zu erörtern. Es war eine Verhandlung der Generale, wobei Deutschland Italien dabei unterstützen wollte, in Albanien einzudringen. Schließlich besetzte Italien Albanien durch die Unterstützung von 400 Kampfflugzeugen. In 5 Tagen konnte Albanien von den italienischen Truppen niedergeschlagen und eines der kolonialisierten Gebiete von Italien werden. Wir kommen nun zum 7. April 1948, an dem Henry Ford, Erfinder, Wissenschaftler aus den USA, im Alter von 85 Jahren verstarb. Er wurde im Jahre 1863 in Greenfield, Amerika, in einer armen Familie geboren. In seiner Kindheit arbeitete Ford in einem Uhrunternehmen. Während seiner Jugendzeit zeigte Ford seinen Wunsch und sein Talent im Bereich der Mechanik. Dies brachte Ford dazu, verschiedene Experimente in der Herstellung von Autos zu machen und das große gleichnamige Autounternehmen Ford aufzubauen. Liebe Zuhörer, wir beenden unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Datum des 7. April 1948, an dem die Weltgesundheitsorganisation WHO in Genf gegründet und in der Schweiz ansässig wurde. Die Gründung der WHO hat zum Ziel, die Gesundheit aller Menschen zu verbessern und vor allem ansteckende, sich verbreitende Krankheiten zu bekämpfen. Sie ist die Koordinationsbehörde der Vereinten Nationen für das internationale öffentliche Gesundheitswesen. Ihre Hauptaufgabe besteht in der Bekämpfung der Erkrankungen mit besonderem Schwerpunkt auf Infektionskrankheiten sowie Förderung der allgemeinen Gesundheit unter den Menschen auf der ganzen Welt. Die WHO hat auch die Aufgabe, neben der Bekämpfung der Verbreitung ansteckender Krankheiten wie unter anderem SARS, Malaria, Tuberkulose, Schweinegrippe und AIDS, Programme, die diese Krankheiten verhindern und behandeln, zu sponsern. Liebe Hörner und Hörer, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart.
Sie kennen auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.co.id hören. Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer Sendung im Blickpunkt zum Thema Besuch des Afghanistan-Präsidenten Muhammad Ashraf Ghani. Der indonesische Präsident Joko Widodo hat am letzten Mittwoch, den 15. April, im Präsidentenpalast Merdeka in Jakarta den Afghanistan-Präsidenten Muhammad Ashraf Ghani zu einem Staatsbesuch empfangen. Dies ist ein historischer Besuch, da der afghanische Präsident zum ersten Mal Indonesien besucht. Präsident Joko Widodo sagte bei der Pressekonferenz mit Muhammad Ashraf Ghani, dass der Besuch des afghanischen Präsidenten und seiner Delegation mit Respekt seitens Indonesiens gewürdigt wurde. Die beiden Länder hätten schon seit 62 Jahren Beziehungen. Laut Joko Widodo sei Afghanistan das erste Land, das die Souveränität Indonesiens anerkannt habe und eine Rolle in der erfolgreichen Durchführung der Asiatisch-Afrikanischen Konferenz 1955 gespielt habe. Präsident Joko Widodo erklärte weiter, dass Indonesien das Indonesische Islamische Zentrum ICC in Kabul gebaut habe. GBS di Morse Assalam mit der Kapazität von 2500 Personen. Die indonesische Regierung wurde zu dem Bau den Ausbau der Gesunds- und Ausbildungsinfrastruktur für die dortige Bevölkerung erledigen, und bald ein Krankenhaus in Afghanistan bauen. Indonesien und Afghanistan wurden ebenso in der Entwicklung der Kapazität der Arbeitskräfte zusammenarbeiten. Indonesien habe Afghanistan im Bereich der Polizei und Stadtverwaltung ausgebildet. Präsident Joko Widodo erklärte, dass Indonesien die Zusammenarbeit der Wahlkommissionen beider Länder durch den Erfahrungsaustausch fördere, da die indonesische Wahlkommission Erfahrung in der Durchführung reibungsloser Wahlen habe. Inzwischen sagte Präsident Muhammad Ashraf Ghani, er respektiere den Erfolg Indonesiens in der Konfliktbewältigung. Er forderte die indonesische Regierung auf, die Realisierung des Friedens in Afghanistan zu unterstützen. Präsident Ghani hofft, dass Indonesien seine Erfahrung in der Verteidigung des Friedens in einer Bevölkerung mit verschiedenen Volksstämmen und Religionen in Afghanistan einbringen könne. Afghanistan schlage ein Ostostprogramm der islamischen Gelehrten beider Länder vor. Das bilaterale Treffen zwischen Indonesien und Afghanistan konnte 5 neue Vereinbarungen im Bereich der Ausbildung, Landwirtschaft, Statistik, Reform der Verwaltung und Finanzmaßnahmen schaffen. Außerdem sagte der indonesische Minister für Bildung und Kultur, Muhajir Effendi, dass Indonesien 100 Afghanistan-Studenten Stipendien geben werde, um in einigen Hochschulen in Indonesien zu studieren. Das war unsere Sendung im Blickpunkt.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien. Nun stellen wir Ihnen den traditionellen Tanz Tari Tanggai aus Sud-Sumatra vor. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung über Livestreaming in www.voi.co.id hören. Viel Spaß beim Zuhören! Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben gerade die Musik eines traditionellen Tanzes namens Tanggai gehört. Dieser Tanz wird fortgeführt, um Ehrengäste zu begrüßen. Er wird auch bei der Hochzeit und anderen Bräuche-Zeremonien vorgeführt. Dieser Tanz heißt Tanggai, das Fasnagel bedeutet, da alle Tänzer die Fasnagel in ihren 8 Finger mit Ausnahme des Daumens tragen. Tanggal oder Fasnagel wird aus Messing und Silber hergestellt und werden in Fingerspitzen getragen. So liegt eigentlich die Schönheit dieses Tanzes in Fasnageln, die von den Tänzern getragen werden. Thank you. Liebe Hörerinnen und Hörer, damals war der Tangai-Tanz ein Opfertanz des buddhistischen Gemeindes in Palembang, Südsumatra, für den Siwa-Gott. Die Tänzer brachten die Opfergabe, die aus verschiedenen Blumen und Obst bestand. Aus diesem Grund gehörte dieser Tanz zu dem heiligen Tanz. Der Tanz durfte willkürlich nie vorgeführt werden. Nachdem der islamische Kultur auf Sumatra sich verbreitet hat, hat sie er zu dem Gastbegrüßungstanz umgeändert. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Tangai-Tanz wird von 5 Tänzern vorgeführt. Die Tänzer tragen eine traditionelle Kleidung aus Sumatra, wie dodot, songket, kalung, pending, rampai, oder kembang urat, sanggul malang, kembang goyang, tajuk cempako, und tanggal. Bei diesem Tanz gibt es eine Tänzerin, die eine große Rolle spielt. Sie bringt eine Box von feiner Kalk, Betelgemis zu werden. Für die Bürger in Palembang, Sumatra, war in der Vergangenheit die Betelkalk ein Ehrenzeichen für die Gäste. Dieser Tanz stellte die netten, freundlichen und liebenden Bürger von Palembang dar. Die Bürger respektieren sehr die Gäste, die ihre Stadt besuchen. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Tangai-Tanz besteht aus einigen Bewegungen, nämlich der Anfangs-, Haupts- und Endbewegung. Die Anfangsbewegung besteht aus der Verbeugung, Position, Ehrenbewegung, Standanbetung und Hocken. Die Hauptbewegung besteht aus dem Wortsagen, Sitzanbetung und Sitzen während des Blumenstreuens. Die Endbewegung besteht aus Sitzen am linken und rechten Seiten, Standanbetung und Ehrenposition. Die traditionelle Musik begleitet den Tangai-Tanz. Einige traditionelle Musikinstrumente aus Palembang wie Geige, Akkordeon, Trommel und Gong spielen die Musik für den Tanz vor. Der Klang dieser Musikinstrumente fungiert als Rhythmus, Legrals und als Identität der malaysischen Kultur bei diesem Tangai-Tanz. Außer den Musikinstrumenten wird ein Lied von einer Sängerin dabei gesungen. Das Lied hat den Titel Enam Bersaudara oder in Deutsch übersetzt Sech Geschwister. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war wunderbares Indonesien von der Stimme Indonesien in Jakarta. Wir treffen uns wieder zu unserem gleichen Programm morgen. Auf Wiederhören!
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Hörer und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Indem wir über Events, Flora, Fauna, Wissenschaft, Technologie und Entdeckungen berichten. Dieses Mal informieren wir über Picabre, das innovative Lernmedium. Außer auf der Kurswelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream hören. Viel Spaß dabei! Liebe Hörer und Hörer, die Lernmedien für blinde Studenten bestehen in der Regel aus einem Riglet und Steve zum Schreiben, einer Braille Schreibmaschine, einem Braille Drucker, einem Abacus, einem Lineal von Braille, einem Sprechcomputer und einem Gebäude aus Holz. Und nun gibt es eine Mathematik-Lernmedium in der Wahrscheinlichkeitsrechnung, die von Studenten der Universitas Negeri Yogyakarta erstellt wurde, nämlich das Picabre oder Playing Card of Braille. Der Hintergrund der Schaffung von Picabre ist die mangelnde Verfügbarkeit von geeignetem Material im Unterricht, wo es eine Visualität braucht, um diesen Unterricht besser zu verstehen. Zum Beispiel in der Mathematik, vor allem in der Wahrscheinlichkeitsrechnung, die blinde Schüler verstehen die Lektionen nicht, die von Lehrern gegeben wurde, weil es keine Hilfen gibt. Darüber hinaus haben die Lehrer auch Schwierigkeiten, das Bild im Text zu beschreiben. Imam Budi Prasetya und zwei weitere Studenten, nämlich Sayyidatul Maslaha, die Studenten der Abteilung für Sonderpädagogik der Fakultät für Bildung, und Arif Dwihantoro, der Student der Abteilung für Bildung in der Mathematik und der Naturwissenschaften der Fakultät Universitas Negeri Yogyakarta Gelangen S, den kreativen und innovativen Prozess mit der Bildung Picabre zu schaffen und entwickeln. Picabre zu schaffen nutzten die Studenten der Universitas Negeri Yogyakarta die unverwendete SIM-Karte von Mobiltelefonen, und diese Karte wird dann mit Code und Text versehen, damit sie leicht unterscheidbar wird. Als Innovation der Mathematik-Lernmedien ist Picabre mit der Klarheit von Braille konzipiert, so dass es die Kinder mit Sehbehinderung das Verständnis des Gegenstandes der Mathematik erleichtert. Liebe Hörerinnen und Hörer, das System Picabre wurde mit blinden Schülern in den Klassen 9 der MTS Tsanawiyah Madrasah Yaqutunnis Yogyakarta getestet, und als Ergebnis verstanden diese leiter die Materialien Möglichkeiten in der Wahrscheinlichkeitsrechnung der Mathematik, wenn Picabre verwendet wurde. Doch in dem Lernprozess sollten die Studenten mit Sehbehinderung noch von den Lehrern begleitet werden, Missverständnisse zu vermeiden, wenn das Material interpretiert werden soll. Darüber hinaus kann auch durch das Führungsbuch von dem System Picabre Schülern geholfen werden, das Konzept der Wahrscheinlichkeitsrechnung zu verstehen. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, RRI World Service, herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen, in dem wir Ihnen traditionelle und moderne Musik aus Indonesien vorstellen. Liebe Zuhörer, Guten Morgen oder Guten Nacht sind das Wort im alltäglichen Leben in den Kunstgemeinschaften. Gute Nacht, sagt man kurz vor Schlafen. Es ist das schöne Wort man hofft mit dem Sonnenwort, sind alles Aktivitäten, hat den guten Erfolg erreicht. Gute Nacht ist ein Lied, das von Evi Tamala gesungen wird. Sie ist eine Dangdut-Sängerin, die in seit den 80er Jahren populär war. Liebe Zuhörer, hören Sie nun Selamat Malam oder Gute Nacht von Evi Tamala. Gute Unterhaltung. Liebe Zuhörer, Sie hörten gerade Selamat Malam von Evi Tamala. Ihre Karriere begann als Dangdut-Sängerin in einer Jugend-Dangdut-Musikgruppe in Tasikmalaya, West Java. Zur Zeit war im Jahre 1987 ein Dangdut-Komponist, Muhtar, wurde er ein Lied für Evi Tamala komponiert. Zwei Alben, die von ihr veröffentlicht wurden, hatten aber diese Alben keinen Erfolg in der indonesischen Dangdut-Musik. Danach wurde Evita Malah mit ihrem dritten Album durch ihr populärstes Lied Dr. Cinta oder Liebesart bekannt. Dieses Lied wurde auf dem Markt gut verkauft. Dadurch ist Evita Malah als bekannte Dangdutsängerin gleich wie die andere indonesische bekannte Dangdutsänger. Liebe Zuhörer, hören Sie nun Dr. Cinta oder Liebesart von Evita Malah. Viel Spaß beim Zuhören.
Kau penerang cinta yang hampir mati. Adik mama cinta yang begini ku rasa telah hilang asyik menajak engkau datang. Kau penghapus derita, penghapus segala buta. Kau penerang cinta yang hampir mati. Oh, kau penyuluh hidupku.
Kini ku rasa telah hilang asyik menajak
Liebe Zuhörer, wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm Musik Regenbogen noch hören, indem wir Ihnen einige Dangdutlieder von Evi Tamala vorstellen. Sie hörten gerade Dr. Cinta von Evi Tamala. Es ist ihr populärstes Lied. Die Lieder von Evi Tamala sind im Allgemeinen auf dem Markt gut verkauft, vor allem die romantischen und melancholischen Lieder. Ein davon ist das Lied »Dimanapun ada bayanganmu«. Oder wo auch immer gibt es dein Schatten. Liebe Zuhörer, hören Sie nun, di mana ada bayanganmu, oder auf Deutsch, wo auch immer gibt es dein Schatten von Evi Tamala. Auf Wiederhören.
Get
Kennen auch die Stimme Indonesiens über Audio Streaming beim Website www.voi.co.id hören.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15150 oder 95 und 11785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.